Zeit.
Ja, moin. Herzlich willkommen alle da draußen zu der neuen Folge vom Outside Podcast. Heute mit einem altbekannten Gast. Ich habe jetzt vergessen nachzuzählen, wie oft er schon hier war. Ich glaube 3 oder 4 Mal schon. Auf jeden Fall haben wir heute den guten Sebastian Breuer hier wieder am Start.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich weiß auch nicht, wie oft ich jetzt schon da war, aber ein paar Mal war es auf jeden Fall schon. Auch dieses Jahr schon, ich glaube 3 Mal. Dieses Jahr ist das 3. Mal, glaube ich, ja.
Ja, du bist halt viel unterwegs, hast dieses Jahr auch ein, zwei Sachen irgendwie auch schon gewonnen, die relevant waren. Und plus jetzt gerade eine Monster-Tour durch ganz Europa hinter dir, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Ich bin heute etwas durchgenudelt. Ich bin letzte Woche zurückgekommen aus Steamboat Gravel, also aus der Höhe, und war nicht alles okay, viel Stress. Ich glaube, der Körper hatte nicht so richtig Zeit, um runterzukommen, aber ich hatte jetzt gerade das Bedürfnis, ein Powernap zu machen, bevor wir hier uns um 17 Uhr am Montag getroffen haben. Und während meines Powernaps hat aber mein Trainer angerufen. Daher gab es diesen Powernap nicht. Ich hoffe, ich bin einigermaßen anwesend dem Podcast über.
Wie heißt das, wenn man so ganz spontan einfach umfällt und schläft? Das ist auch so eine Krankheit, glaube ich. Ne? Ist das nicht Narkoleptika oder irgendwie sowas? Das hast du dann gleich mitten im Podcast. Einfach so zack, liegst du dann da.
Ja, ich hoffe, dass wir es vermeiden können. Aber um quasi mich ein bisschen wacher zu machen, werde ich dir jetzt das gute A- oder B-Antwortenspiel fragen oder durchführen. Das war jetzt eine komische Satzbildung, aber wie auch immer. Du kennst es, du hast es schon ein paar Mal gehört. Die Leute müssten es mittlerweile auch kennen, weil ich es jetzt eigentlich regelmäßig mache. Aber wir fangen mal an. Am besten nicht mit A oder B-Antworten, sondern einfach mit dem Gegenstand oder was auch immer. Das macht es einfacher. Genau. Einfach oder zweifach?
Einfach.
Straße oder Gravel?
Gravel.
Gravelrad oder Mountainbike mit Dropper?
Gravelbike.
Waldautobahn oder Singletrack?
Singletrack.
Overland oder RS?
Overland.
Bikepacking-Event oder Ultra-Distance-Rennen?
Oh, Fangfrage. Bikepacking.
Okay. Unbound XL oder Badlands?
Boah, noch eine Fangfrage. Badlands.
Nach Gefühl oder mit Plan?
Mit Plan.
Hotel oder Zelt?
Hotel.
Katze oder Hund?
Hund.
Das ist offensichtlich. Drip Coffee oder Espresso?
Espresso.
Robusta oder Arabica?
Robusta.
Unbound oder UCI Gravel Worlds?
Unbound.
Okay. Ich muss mich leider entschuldigen, es sind nicht mehr. Ich habe versucht, meinen Kopf sehr anzustrengen, um noch mehr. Ich hatte sogar noch mehr Ideen auf meinem Rad, aber ich habe die schon wieder vergessen gehabt. Und deswegen hoffe ich, dass diese Antworten für die Zuhörenden ausreichen. Genau, auf einige Dinge kommen wir nachher mal zu sprechen. Gerade das Thema Bikepacking-Event und Ultra-Distance-Rennen. Du hast ja gerade einen Ultra-Bikepacking-Event hinter dir.
Kann man so sagen, ja.
Genau, das, was weniger ein Rennen am Ende war, aber das können wir gleich nochmal erklären. Vorher lass mal kurz über Steamboat, Gravel und jetzt Hoferlies am Wochenende reden. Steamboat war ich ja am Start mit der Caro und mit der Jade. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, hört gerne mal rein, die Gravel-WG. Und ja, sportliches Rennen. Und was interessant ist an dem Rennen ist ja, dass das eigentlich letztes Jahr noch oder die Jahre zuvor eher so ein Straßenrennen war, fast sogar schon. Also auf Gravel-Wegen, aber der Gravel in Colorado ist eigentlich sehr smooth. Es hat sich dieses Jahr eher dahin entwickelt, dass wir dass die meisten Mountainbike-Reifen gefahren sind und die Überlegung von Federgabeln auch wieder im Raum stand. Was mich dahin hinführt, dass dieser Trend des Gravel-Bikes hin zu einem so Frankenstein-Bike sich immer weiter in die Richtung entwickelt. Und ich mich echt gerade frage, was die Hersteller eigentlich gerade denken. Ob die alle so minimal Panik bekommen, dass die, wenn die diese Räder auf den Markt gebracht haben, eigentlich wieder ein Rad auf den Markt gebracht haben, was nicht out of date ist, aber zumindest nicht mehr den Anforderungen vielleicht entspricht, die einige jetzt wiederum an ihr Rad stellen.
Die Frage ist halt an der Stelle, rufen die Hersteller von den Fahrrädern dann bei den Athleten an oder direkt beim Veranstalter?
Das ist die Frage, ja. Also da kann man auch zu Hoover Gravel dann auch fast gleich rübergehen. Also Steamboat war, bin ich zum Beispiel mit einem 45er gefahren, war für mich fein. Ich bin vorher im Training mit einem 38er Pro One gefahren, also mit einem Straßenreifen auf der neuen Zip-Felge. Und das hat für mich super funktioniert. Dann haben sie aber die Straßen so neu gemacht, also Anführungsstrich neu gemacht, mehr Schotter hingeworfen und dann war es nicht mehr so gut. Aber gegenüber den Leuten auf Mountainbike-Reifen hatte ich wiederum auch wenig Chance, gerade bergrunter, was Grip angeht. Und das ist so krass, diese Entwicklung. Auch Hoover Gravel, letztes Jahr mit 40er Reifen gefahren, gar kein Problem. Dieses Jahr guckst du am Start, ja, bestimmt die Hälfte in der Elite-Startbox, in der ich war, auf Mountainbike-Reifen oder irgend so ein Mix vorne Mountainbike-Reifen, wo es reinpasst in die Gabel, hinten Gravel-Reifen. Ich habe auch neue Federgabeln gesehen, Prototypen bei einigen FahrerInnen. Also wird wild. Also die.
Was bist du gefahren?
Ich bin 45er R gefahren. Also, Entschuldigung, also in Steamboat bin ich 45er RS gefahren, also Schwalbe G1 RS, und in Hoover den G1 in R. Einfach, um mehr Grip zu haben, weil du fährst ja eigentlich nur von links nach rechts die ganze Zeit, und da hatte ich mich dann dafür entschieden, und so viel langsamer ist jetzt ein R und nicht als RS. Und Steamboat fand ich interessant, das ist halt so dieses Gefühl, was man vom Training hatte, wo man sich sehr sicher gefühlt hat, im Rennen halt auf einmal ein komplett anderes war, und ja, ich bin da echt gespannt, wie Hersteller reagieren werden. Also alle Bereiche, Rahmenhersteller hin zu Laufrad und dann halt eben auch Reifenhersteller, weil das ja jetzt gerade eine sehr, sehr schnelle Entwicklung ist, seit anbauend eigentlich, muss man sagen.
Ja, ich glaube, das ging schon irgendwie knapp vorher los. Also Girona war ja auch teilweise schon so ein bisschen, dass viel spekuliert wurde. Aber ja, also jetzt so aus Schwalbe-Sicht gesehen, merken wir das natürlich auf jeden Fall, dass das immer breiter wird, dass viele Mountainbike-Reifen auch zum Einsatz kommen. Das wird auf jeden Fall die nächsten Monate echt spannend werden und auch eine riesen Herausforderung nochmal für die Entwicklung sein.
Ja, ich bin da, ich bin ja zum Glück da bei euch, also bei Schwalbe, immer relativ nah dran und kriege das dann auch mit und habe dann ja auch relativ schnell mehr Produkte, wenn was Neues verfügbar ist. Aber die Räder müssen ja auch in der Lage sein, diese neuen Reifen dann eventuell aufnehmen zu können. Und das wird jetzt auch ein interessantes Thema. Und es sind eventuell kleinere Hersteller an dem Punkt sogar vielleicht mal ein Vorteil, weil die eher in der Lage sind, noch zu reagieren. Man sieht es in den USA, da haben einige kleinere, können da ab und zu mal oder immer mal wieder neue Prototypen rausgeben, was natürlich bei größeren Marken, wie wir es jetzt irgendwie auch fahren, eher nicht so einfach ist, da einfach mal innerhalb von einem Monat einfach mal so einen neuen Rahmen rauszuwerfen. Ja.
Wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, also in einem normalen Gravel, also Steamboat beispielsweise, dürftest du es wahrscheinlich fahren. Ich weiß gar nicht, wie das vom Reglement her mit Prototypen ist in dem UCI-Rennen, weil das sind ja UCI-Rennen, sprich normalerweise dürftest du da Prototypen ohne Anmeldung meines Wissens nach gar nicht nutzen, wenn die nicht angemeldet sind und innerhalb von einem Jahr auf dem Markt erscheinen.
Ja, es mag sein, ist halt auch immer die Frage, wer kontrolliert das?
Genau.
Also am Wochenende bei Hoover Gravel hast du das Gefühl gehabt, obwohl das ja ein relativ großer Veranstalter, der dahinter ist, hast du Gefühl, bist bei irgendeiner RTF gelandet, ohne richtiges Führungsmotorrad. Wir haben uns ein paar Mal verfahren vorne und dachte sauer, okay, gut, also das, ja, das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wofür ich da überhaupt meine Startgebühr bezahle, um ehrlich zu sein, weil Sicherheit war jetzt nicht unbedingt das Top-Thema da. Und ja, von daher glaube ich nicht, dass irgendjemand irgendwas checkt, ob das Rad jetzt UCI-konform ist, ob die Reifen, sicherlich, wenn jemand sich beschweren würde, dann klar, dann könnte man es nachvollziehen, aber so am Start, glaube ich, ist das interessiert einfach niemanden.
Ja. Also zumindest in Italien kontrollieren sie ja zumindest auf dem Motor am Rad verbaut. Das haben sie ja bei den italienischen Rennen. Das ist ja immer, also zum Beispiel bei der WM war es ja immer so, dass sie wirklich auch vorm Start jedes einzelne Rad kontrolliert haben, ob ein Motor verbaut ist. Aber ich glaube, das ist auch mehr oder weniger das Einzige, was kontrolliert wird. Also ich glaube, viel mehr findet da nicht statt.
Ja, genau. Ja, also Steamboat, kurz Ergebnisdienst, Caro wird Zehnte, sowohl wie ich auch. Sie natürlich im Frauen- und nicht im Männerrennen. Hoover Gravel lief bei mir gut. Das war jetzt am Samstag, bis ich dann leider Hinterradschaden hatte. Kann da passieren, man muss sagen, Großteil, was heißt große, aber viele haben da Platten. Das ist halt so ein richtig rougher Untergrund mit so viel so Gleisbettstein. Kann sich Leute vielleicht was drunter vorstellen, mit sehr spitzen Steinen. Und ja, ich hatte es auch noch nie, dass ich einen Reifen nicht geplackt bekommen habe. Ich habe einen Plack reingehauen und die Luft ging trotzdem weiter vorbei. Das war echt sehr deprimierend. Und ich hatte meine erste CO2-Patrone, war auch leer aus irgendwelchen Gründen. Und dann kennst du, bei mir musst du so aufschrauben, damit die Luft reingeht.
Mhm. Und eine CO2-Patrone. Ich war mal live dabei.
Ich hab vergessen. Ja, stimmt. Und ich habe dann vergessen, das wieder zuzudrehen und habe dann die nächste raufgeschraubt. Und dementsprechend war die dann sofort leer auch. Weil raufgeschraubt und dann. Und dachte ich, oh nein. Und dann habe ich von Jan Backelands, nachdem ich da 5 Minuten oder sowas gewartet habe und mehrere Leute angebettelt habe, dass sie mir eine Patrone geben, hat er mir seine gegeben. Hat aber auch nichts gebracht, weil Luft ging immer wieder raus und da bin ich so auf einem mehr oder weniger Platten auf der Felge dann Richtung Zwölles Depot gefahren und dann musste ich leider rausgehen, weil ich die Strecke zuvor schon verlassen habe, wo ich mit dem Rad nicht mehr so weiterfahren konnte. Ja, das war...
Kurzer Belgien-Ausflug.
Ja, war hingefahren, zurückgefahren, außer Spesen nichts gewesen.
Warst du allein da?
Nee, mit meiner Schwester.
Ah, ja.
Die hat mich wieder begleitet. Die kommt auch bei den nächsten Rennen mit.
Aber dann ist wenigstens die Massage am Vorabend gut, oder?
Ja, das war gut. Und ich hatte ja, also die Höhe hat da schon auch echt gezündet. Ich hatte wahrscheinlich so die besten Beine, die ich je hatte. Zumindest die eine Rennstunde, die ich fahren konnte. Und das hat es dann auf jeden Fall auch sehr ärgerlich gemacht. Also ich hatte noch nie so eine Wut in mir. Es war wie so ein brodelnder Vulkan auf dem Weg zur zweiten Verpflegung. Wie da. Also ich war wirklich so innerlich nicht aufgebracht, aber so viel Energie in einem, dass man einfach nur, ich wusste gar nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Und ja, das war wirklich sehr,
ja, wann ist die, sehr niederschmetternd. Wann ist die DM? In 2 Wochen, oder?
Ja.
Okay. Ja.
Und ja, genau. Gibt es ja noch ein paar Rennen dieses Jahr, aber ich hoffe, dass dann irgendwann ein Rennen mal hundertprozentig glatt läuft, dass alles funktioniert und ich auch gute Beine habe. Aber ja, letztes Jahr lief alles gut.
Wird schon.
Ja.
Dann aber zum Abschluss A- oder B-Frage. Steamboat 2025 oder Leadville?
Ja, Leadville auf jeden Fall nicht.
Nicht?
Also ich fand das mit dem Steamboat ist ja auf 2000 und geht bis auf 2,5 im Rennen, oder knapp 2,6. Und Leadville fängt ja auf 3,1 an und geht bis maximal 3,8. Hm. Jetzt können alle mal überlegen, ob sie überhaupt in ihrem Leben schon mal so hoch waren, also ob sie in ihrem Leben schon mal auf 3000 Meter waren. Wahrscheinlich nicht, weil in Europa ist es sehr schwer, auf 3000 Meter zum Beispiel zu kommen. Hm. Ich weiß gar nicht, kann man einfach so auf 3000 Meter hochfahren in Europa?
Also ich bin jetzt bei European Connect auf 3400 Pico Valletta, Sierra Nevada.
3400?
Der 3400, ja. Der ist wirklich ganz oben, ja. Da kommst du auch nicht höher.
Ist das die Spitze von dem, wo oben auch dann immer das Sport, da war ich nämlich auch mal oben, aber nur bis 3,2 oder so.
Ja, also da kannst du auf, also 3,4 ist offiziell, so wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, und da oben ist die Luft dann auch schon richtig dünn. Höher war ich nur in Kirgisistan letztes Jahr auf 4100, aber höher war ich in dem Fall in meinem ganzen Leben auch zu Fuß noch nicht.
Genau, und also Leadville, weiß nicht, also ich würde Steamboat wieder machen wollen, also ich kann es auch voll empfehlen, ist halt ein geiles Rennen, eine geile Veranstaltung und Colorado ist auch echt eine Reise wert. Ich würde halt wahrscheinlich in einen anderen Ort vorher gehen, so Richtung Boulder und dann irgendwie hoch nach Netherland oder so und dann ist man auch nahe am Boulder dran. Aber sonst fand ich das eigentlich ziemlich cool, von daher auf jeden Fall Steamboat Gravel über Leadville.
Aber da, in Netherlands hast du auf jeden Fall eine krasse Community.
Ja, ich weiß.
Lohnt sich.
Ja, genau, aber du hast ja gerade schon angesprochen, was du eigentlich gemacht hast. Also, wir gehen jetzt mal rüber. Wir hatten ja hier vor einigen Folgen auch schon, hast du es angeteasert, meintest du machst den European Divide Trail, also von Norwegen ganz oben bis Portugal ganz unten in Europa zu fahren.
Genau.
Allerdings, was ich erst bei der Hälfte ungefähr mitbekommen habe und du mir im Nachhinein nochmal genau erklärt hast, hast du was geändert.
Genau, also wir hatten vorher schon so ein bisschen am Namen rumgedoktert, weil dieses D-White, das war irgendwie, hat mich das so ein bisschen gestört, ehrlich gesagt. Und wir haben dann Connect draus gemacht, weil mein Ziel war natürlich, also das Ursprungsziel war die Europa-Durchquerung auf Bestzeit. Es gibt auf diesem European D-White Trail eine Bestzeit von vor 2 Jahren in 32 Tagen und ja ein paar Stunden. Und das war so ein bisschen das Ziel. Und ich habe auch gesagt, dass für mich, weil du hast halt nicht so oft im Leben die Chance, sowas zu machen. Das heißt, ich möchte auch wirklich jede Sekunde auskosten und möchte mich dieser Self-Supported-Regel jetzt nicht ganz unterwerfen, im Sinne von, dass ich von diesem, ja, von diesem Abenteuer nicht so viel mitbekomme. Und hatte da schon sehr, sehr früh dieses Jahr auch schon gesagt, ich möchte, wenn ich eingeladen werde, diese Einladung annehmen können. Ich möchte mich auch mit Leuten austauschen können. Also mit anderen Worten, das war dann für mich auch European Connect irgendwann. Genau, und dann ist das ganze Projekt gestartet und ich glaube, nach 3 Tagen war dann so der Punkt für mich erreicht, als ich dann festgestellt habe, dass die Trails da oben teilweise gar nicht mehr fahrbar waren und es auch überhaupt nicht so dieser Flow bei mir aufgekommen ist, den ich mir so ein bisschen erhofft hatte, einfach weil es sehr, sehr zugewachsen, sumpfig war, dass ich dann gesagt habe, so Schluss jetzt hier, ich mache mein komplett eigenes Projekt, baue die Route jetzt komplett um, komplett nach meinem Geschmack. Und ab da an war mir der Rekord dann egal und er war ja eh gestorben. Genau, und dementsprechend ist dann aus dem eigentlichen European D-White Trail mein ganz eigenes Projekt geworden mit meiner eigenen Route. Und im Nachgang kann ich sagen, das war die absolut richtige Entscheidung. Also als Beispiel, ich hatte an Tag 1, als wir da oben in Norwegen gestartet sind an der russischen Grenze, der erste Tag hatte so 250 Kilometer und nach gut 230 Kilometern auf Asphalt ist es dann irgendwann links in den Wald reingegangen auf das erste Gravelstück und da habe ich gedacht, ja gut, es ist nicht mehr so weit bis zur Unterkunft. Hat den ganzen Tag durchgeregnet und das war auch so ein sandiger Gravelboden, das war noch alles okay, 10 Kilometer gefahren und dann mitten im Nirgendwo auf einmal war der Weg vorbei und da musste ich 2 Stunden lang kniehoch durch Sumpfgebiet durch, wo ich mein Rad halt wirklich auf den Schultern hatte und das habe ich halt ein paar Mal so Erfahrungen gemacht, dass Trails nicht fahrbar waren und ja, das hatte dann für mich nicht mehr so viel mit Fahrradfahren zu tun und da habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, meine eigene Route zu bauen.
Ja, aber ist zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr der Trail befahrbarer oder war das jetzt einfach so, einfach die Natur hat da freien Lauf gelassen und ist jetzt halt einfach so, wie es ist?
Ja, die Originalroute, die ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt. Das heißt, du merkst einfach, dass viele Wege gar nicht mehr existieren. Es gab kurz vor mir, also in der Zeit, als wir bei Unbound waren in den USA, gab es tatsächlich einen Schweden, der hat dann versucht, den Rekord zu fahren. Und ich hatte mich damals schon so ein bisschen gewundert, dass der so auch ein paar Mal nicht auf der Route unterwegs war. Und zum Beispiel auch diesen Abschnitt, den ich da am ersten Tag gefahren bin, ich hatte die Routen am Ende übereinander gelegt und festgestellt, ja, den ganzen Abschnitt ist der einfach auf Asphalt gefahren, den ist der gar nicht gefahren, weil der wahrscheinlich wusste, was auf ihn zukommt und ich bin da irgendwie 2 Stunden durch den Sumpf da gelaufen. Das heißt, du hast natürlich immer schon bei solchen Sachen Wege dabei, wo du feststellst, die sind nicht irgendwie fahrbar oder du musst eine Machete mitnehmen. Und genau der Typ schrieb mir auch kurz bevor ich dann nach Norwegen abgereist bin, so hey, übrigens der Abschnitt in Portugal, der ist übrigens auch kaum fahrbar, weil das ist mittlerweile fast alles Privatgelände, es sind viele freie Hunde, Zäune, wo du drüber klettern musst und das war gerade so, Portugal war ja für mich so ein bisschen Homecoming, weil ich da mal gelebt habe und ich wollte eh unbedingt an der Algarve rumfahren und nicht im Hinterland. Ja, und das dann nochmal zu hören, hat dann, ich sag mal, noch den letzten Tropfen dann wahrscheinlich so in das Fass reinlaufen lassen, dass ich gesagt habe, das ist irgendwie nicht so ganz mein Style, irgendwie mit meinem Fahrrad über irgendwelche Zäune zu klettern, das kann man mal machen, das ist okay, aber wenn du das halt irgendwie mehrere Tage am Stück machen musst und kommst kaum vorwärts, ja, das ist irgendwie nicht so cool und dementsprechend, ja, richtige Entscheidung, alles umzuändern. Das war viel Stress, weil du natürlich alles neu planen musstest, alle Etappen, komplette Route etc., aber absolut richtige Entscheidung.
Aber wie, okay, also das heißt, wenn man diese Originalroute, der Originalroute nicht mehr folgt, auch wenn sie nicht befahrbar ist, dann heißt es quasi Projekt in Anführungsstrichen gescheitert. Da gibt es auch nicht, also ich meine, irgendwer muss die ja irgendwann festgelegt haben, gibt es da nicht die Möglichkeit, diese Route quasi neu zu definieren, damit sie wieder für alle befahrbar ist?
Naja, man muss dazu sagen, der European Divide Trail, das ist von Andy Cox vor ein paar Jahren in jahrelanger Arbeit zusammengebaute durchgehende Offroad-Route durch Europa. So versteht sich das Ganze. Und dann sind halt irgendwann so ein paar Freaks hingegangen und haben gesagt, okay, wir fahren das Ding jetzt auf Zeit. Also quasi, wir machen Zeitfahren draus. Und dann ist das Ganze ja entstanden mit der Bestzeit etc. Und insgesamt am Stück gefahren sind das, glaube ich, auch, soweit ich weiß, aktuell weniger als 35 Leute, die es wirklich in einem Stück beendet haben. Was natürlich bedeutet, dass viele Leute, so habe ich das auch von manchen gehört, in einem Jahr den Skandinavien-Abschnitt fahren und im zweiten Jahr dann irgendwie den Südeuropa-Teil. Aber die wenigsten Leute wirklich in einem Ding das ganze Ding durchfahren. Geschweige denn das auf Zeit machen. Das machen halt wirklich nur die allerwenigsten. Genau, und dementsprechend ist das so ein bisschen auch, ich sag mal, eine Outlaw-Veranstaltung, was mir jetzt auch wichtig war. Das heißt, du hast da irgendwie bis auf so ein paar Dot-Watcher keinen im Nacken, der dann die ganze Zeit sagt, so, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Mhm. Aber klar, da wo du die Rennstrecke in Anführungsstrichen verlässt, ist das Ding dann beendet. Aber wie gesagt, damit war ich super fein.
Ja. Hast du dann jeden Tag ordentlich Hotels gepennt oder wie war das organisiert?
Genau, also ich hatte in meiner Planung, die hat mich jetzt fast, ich glaube, 11 Monate vereinnahmt, war das so, dass ich irgendwann recht schnell festgestellt habe, ja, ich kann auf jeden Fall im Zelt pennen, das ist kein Thema. Aber wenn du das Ding auf Zeit fahren willst, was mein Herangehen ja war, dann ist ein Hotel oder ein Airbnb immer von Vorteil, weil du weißt, du hast eine warme Dusche, du hast ein Bett, du hast eine Küche, wo du kochen kannst und du kannst vor allen Dingen Klamotten waschen. Und gerade wenn du halt am Anfang in Skandinavien die ersten 3000 Kilometer fährst, geht es ja darum, möglichst viel Energie zu sparen, um hinten für Südeuropa noch irgendwie ein bisschen was im Tank zu haben. Und wenn du dann halt schon recht früh anfängst, irgendwie mit Zeltübernachtungen, das wird sich irgendwann hinten raus rechnen, war mein Plan, und dementsprechend hatte ich mir so etappenweise das geplant und dementsprechend auch Airbnbs, Hotels und sowas in der Richtung gesucht. Aber klar, der Plan war dann nach 3 Tagen, also 27 Unterkünfte habe ich nicht wahrgenommen.
Okay, aber wie groß war dann für dich so die Enttäuschung? Also du hattest ja das irgendwie auch ewig geplant und war ja auch, also organisatorischer Aufwand abseits dessen, wo du pennst und so, aber auch die ganze... Ja, Marketing ist das falsch, aber diese ganze visuelle Begleitung, also Kameramann, Fotograf und wie sehr hat dich das eigentlich gestresst, dass du dann irgendwann wusstest, okay, ich will das eigentlich jetzt gerade so hier nicht machen, aber wir hatten das so und so geplant. War das eine schwere Entscheidung, das quasi über den Haufen zu werfen und es anders zu machen?
Gar nicht. Ganz im Gegenteil, das war im Grunde genommen nach 3 Tagen dann irgendwann, ich habe mitten im Wald gestanden, wir sind gerade an so einer riesengroßen Herde von Rentieren vorbeigefahren. Und ich habe einfach angehalten, habe mein Fahrrad kurz in den Straßengraben gelegt und gesagt so, hey, wir planen jetzt um. Und das war so der Moment, wo es für mich die mega krasse Erleichterung war. Und ich muss dazu sagen, derjenige, der aktuell den Rekord hält, ist der Angus Young. Den kenne ich sehr gut von den Rennen. Und ich hatte schon so nach 2-3 Tagen für mich das Gefühl, ja, mir war es super wichtig, das natürlich auch medial begleiten zu lassen, um das auch so ein bisschen ins Wohnzimmer der Leute nach Hause zu transportieren. Aber ich will self-supported unterwegs sein. So, und jetzt ist halt die Frage, was ist self-supported? Ist das self-supported, wenn du komplett allein unterwegs bist und hast dein ganzes Zeug am Fahrrad? Das hatte ich. Aber ich war natürlich nicht alleine, weil abends in den Unterkünften war es einfach so, dass Luis, der Videograf, halt vor Ort war. Das heißt, wir haben uns unterhalten, wir hatten Spaß zusammen. Und das ist schon eine gewisse Art von mentaler Unterstützung, die du einfach hast. Und das habe ich nach 2-3 Tagen schon gemerkt, dass Angus natürlich das nicht hatte. So, und ich habe dann für mich einfach gesagt, okay, wenn ich den Rekord fahren will, dann sind das eigentlich nicht die richtig fairen Bedingungen. Plus, es macht mir auch gerade nicht so richtig Spaß auf dieser Route. Und dann war die Entscheidung einfach super einfach. Und ich würde sagen, dass genau dieser Moment, wo ich dann auch so den nächsten Leuten erstmal mitgeteilt habe, das war jetzt Loris, das war meine Frau, das war noch ein Teil von meinen Sponsoren, den ich in diese WhatsApp-Gruppe, die wir hatten, reingeschrieben habe. Das war so eine riesengroße Erleichterung. Und der Moment von, okay, jetzt geht's richtig los. So, jetzt steht uns Tür und Tor offen. Weil jetzt kann ich in Europa eigentlich überall hinfahren, wo ich will. Hauptsache, ich bleibe innerhalb dieser 30 Tage, weil das war natürlich so ein bisschen das Limit gesetzt von vielen Seiten. Aber ich konnte dann endlich auch so Teile mit reinnehmen, da wo ich unbedingt langfahren wollte, wie Serra Nevada, wie die französischen Alpen, die Strada Sierra in Italien am Colle Finestre, was einfach die schönste Gravelstraße der Welt ist in meinen Augen oder von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Und das waren so Sachen, die waren auf einmal möglich. Ja, und die haben mir einen riesengroßen Energieboost gegeben. Ne? Ich glaube, an dem Tag bin ich doppelt so schnell gefahren, einfach weil es ja ab da an irgendwie grenzenlos schien. Und das, das war halt das beste Gefühl überhaupt.
Okay. Und wie war, also quasi das Feedback von den Sponsoren, so war dann ja okay, das passt noch, also die Storyline ist quasi immer noch da. Also ich meine, man darf sich auch nicht irgendwie einbilden, dass hier die machen es auch nicht einfach nur so aus Gutmütigkeit, da ist natürlich auch immer am Ende irgendwie so ein Value, den sie natürlich für sich auch irgendwie generieren wollen. Das war quasi dann auch kein Problem, sondern solange es in diesen 30 Tagen blieb, war es dann eigentlich in Ordnung.
Ja gut, die 30 Tage waren jetzt nicht mal irgendwie von Sponsorenseite aus das Limit, sondern das war ja das Limit von meiner Frau. muss man sagen. Nee, also ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass von Sponsorenseite aus ich da überhaupt gar keinen Druck habe, dass irgendjemand sagt, du musst das jetzt aber machen. Ganz im Gegenteil. Es waren alle auch super happy mit der Entscheidung, weil das mitzuteilen und da natürlich dann auch so ein, ich sag mal, wir haben ja dann diese Reels jeden Tag gemacht, das dann auch in diesem Reel zu verarbeiten und zu sagen so, hey, so und so sieht's aus und das ist meine Entscheidung. Das kam natürlich da draußen super gut an, weil sich viel mehr Leute damit identifizieren können, ein cooles Abenteuer zu leben, als jetzt in 30 Tagen Rekordfahrt durch Europa zu brettern. Mhm. Und das macht natürlich dann auch wiederum Sponsoren happy. Und klar, man muss natürlich dazu sagen, ich habe dieses Jahr schon ein bisschen was auf der Habenseite. Das macht es natürlich einfacher. Wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte, also mit Unbound, dann wäre es natürlich so vom Kopf her für mich auch vielleicht eine andere Entscheidung gewesen, zu sagen so, ja, aber ich will jetzt aber irgendwie nochmal so irgendwas, was ich mir vorgenommen habe, jetzt auch umsetzen. Aber dadurch, dass ich halt Unbound schon hatte, war das ein No-Brainer, einfach zu sagen so, jo, jetzt machen wir was richtig Geiles und jetzt machen wir ein richtig geiles Abenteuer draus und versuchen das auch bestmöglich irgendwie zu covern, beziehungsweise die Leute halt auch darüber zu inspirieren.
Wie viele Kilometer bist du eigentlich so pro Tag gefahren?
Ich hatte einen Schnitt von 249,1 Kilometer pro Tag. Ich war aber so schlau und habe mir direkt die Queen Stage an Tag 3 geplant mit 391 Kilometern in Schweden. Das war der.
Ja, besser früh als spät, oder?
Bitte?
Besser früh als spät.
Besser früh als spät, ja. Ich hatte nochmal einen ziemlich langen Tag in der Sierra Nevada, weil da waren es auch nochmal irgendwie 6000 Höhenmeter. Aber so die meisten Tage waren so um die 250 Kilometer rum. Der kürzeste hatte 170. Da muss ich dazu sagen, da hatte ich große Magen-Darm-Probleme an dem Tag. Aber sonst war es wirklich so in den Dreh halt.
Und wie hat sie, also was für Auswirkungen hat diese Tour jetzt auf deinen Körper gehabt? Wir hatten kurz danach mal auch geschrieben oder gesprochen, ich weiß gar nicht mehr. Du meintest, du hast halt, Motor läuft auf jeden Fall. Also.
Ja, es ist jetzt im Moment vom Gefühl her so, dass ich, also ich war vor der Tour sicherlich wie so ein 40-Tonner, wenn man das jetzt im Vergleich zu deinem Getriebe sieht. Das heißt, eher so der Dieselmotor. Wenn ich ein 40-Tonner war, dann bin ich jetzt die AIDA. Also ich bin gar nicht mehr spritzig gerade. Nee, aber sonst muss ich sagen, ich kann im Nachgang sagen, ich bin nicht so krass ans Limit gegangen, wie ich gedacht hätte. Und bin dementsprechend mental und körperlich in einem sehr, sehr guten Zustand in Portugal angekommen, was das ganze Erlebnis halt noch schöner macht. Das heißt, ich habe sicherlich ein bisschen Gewicht verloren, weil am Ende war es halt auch brutal heiß, das heißt auch viel Flüssigkeit verloren. Aber ich glaube, dass mir das so langfristig 30 Tage lang diese Distanzen zu fahren, halt für die Rennen, auf denen ich unterwegs bin, langfristig sicherlich geholfen hat, ja. Und vor allen Dingen vom Kopf her, dass du weißt, wozu du in der Lage bist, auch unter krassesten Bedingungen einfach deine 250 oder 300 Kilometer einfach zu fahren.
Was war denn für dich so das Highlight der ganzen Strecke?
Boah, das ist super schwer zu sagen. Also Skandinavien war atemberaubend. Dieser Moment da oben an der russischen Grenze war sehr speziell. Also du bist halt wirklich direkt neben Russland. Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Hast auch kein Handyempfang. Dann würde ich sagen, der Deutschlandabschnitt war besonders, weil ich halt viele Leute getroffen und gesehen habe, auch viele Leute, die mich begleitet haben, Leute, die auf einmal mit Kaffee und Zimtschnecken im Wald gestanden haben, unerwarteterweise.
Sowas ist immer geil. Ich habe das Hammer. Auch so ein paar Sachen schon mal gehabt. Das ist, also jetzt nicht mit Kaffee oder Zimtstecken, aber einfach Leute, die so random auftauchen. Ja. So aus dem Nix stehen auf einmal Leute und applaudieren halt oder freuen sich, dich zu sehen.
Wir hatten einen, der ist vom Sauerland aus bis nach Köln, weil wir hatten abends im Rose Store hatten wir so ein Pizza-Happening mit Social Ride und Co. Als ich da angekommen bin. Und einer, der ist wirklich mitgefahren vom Sauerland aus und der hat sich komplett grau gefahren und dann sind ihm noch beide Pedalen abgebrochen. Aber er hat halt einfach krass durchgezogen. Also der ist halt wirklich ohne Pedalen am Ende in Köln angekommen. Ja, und dann weiterer Höhepunkt war dann sicherlich dieser Frankreich-Abschnitt in den französischen Alpen. Danach halt diese Strada da Sierta in Italien, die noch höher geht als der Colle Finestre. Superschön, endlos lang. Sierra Nevada, ein Traum, das war so nach Badlands, habe ich immer gesagt, ich will irgendwann mal in die Region zurückkommen und jetzt nochmal Teile der Strecke abzufahren und dann vor allen Dingen auch diesen Sierra Nevada Abschnitt hinten dran zu hängen, den es ja seit 3 Jahren jetzt nicht mehr gibt, weil es ein Naturschutzgebiet ist. Das war natürlich atemberaubend schön, inklusive dem Sonnenuntergang da oben. Ja, und ich glaube, der schönste Tag für mich war einfach Portugal, weil das genau da unten an der Algarve, dieser Küstenabschnitt halt, diese 300 Kilometer, da kenne ich mich sehr gut aus und das war emotional natürlich der mit Abstand krasseste Tag.
Also du meinst gerade, du hast da mal gelebt. Mhm. Wann war denn das?
2011.
Okay.
Schon ein paar Jahre her.
Für ein Jahr einfach.
Ja,
dann.
Ja. Halbes Jahr. Genau, und dementsprechend, also ich war halt in 2 Orten unten, Tavira und Sagres. Sagres war jetzt ja im Grunde genommen auch mein Endziel. Und ja, das war, wie gesagt, wie so ein bisschen Homecoming. Ich habe ein paar alte Freunde wieder gesehen. Und ja, die Strecken, die ich früher mit dem Mountainbike da unten gefahren bin, jetzt mit dem Gravelbike zu fahren. Portugal ist, also es wundert mich, dass es da noch kein größeres Gravelrennen gibt, weil es ist einfach perfekt zum Graveln. Es ist einfach ein Traum. Das Wetter ist immer top. Es war ein ganz besonderer Tag.
Und jetzt so in Fahrzeit und Kilometern ausgedrückt, wie lang war die ganze Sache am Ende?
7491 Kilometer und 304 Stunden und 41 Minuten, 70.000 Höhenmeter.
Und wie viel Gesamtkilometer hast du jetzt im Jahr bis jetzt?
Boah, keine Ahnung. Ich habe vorhin, noch drüber nachgedacht. Ich wollte eigentlich nochmal gucken oder Lukas, meinen Trainer, fragen. Der hat einen besseren Einblick darüber, als ich das habe. Ich habe nur ein Ziel und ich muss am Ende mehr Jahreskilometer haben als Kati Rossmann. Der Rest ist wurscht.
Okay, schaffe ich aber offensichtlich.
Kati Rossmann, die hat.
Achso, Kati Rossmann. Ich habe gerade einen anderen. Aber die macht schon.
Schaffe ich aber. Sie macht dies ja Triathlon. Ich bin gut im Rennen.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, seitdem sie Triathlon macht, hast du eine Chance auf Schwimmen.
Hätte ich auch keine Chance. Ja. Nee, ich vermute mal, dass ich am Ende irgendwas zwischen 25 und 30 auskomme. Irgendwie so in den Dreh. Also ich habe schon dieses Jahr halt echt ein paar lange Sachen gemacht. Das addiert sich halt super schnell. Ne? Also auch seitdem ich jetzt wieder zu Hause bin, ich habe nicht lange Pause gemacht, weil ich einfach Lust auf Radfahren hatte. So ein bisschen Fit for Fun Woche oder 2 Fit for Fun Wochen gemacht, wo ich einfach auch aus Lust und Laune Rad gefahren bin mit Freunden. Jetzt aktuell laufe ich gerade ein bisschen mehr oder ich sag mal so, ich gehe. UTMBs around the corner. Das Witzige ist, ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie so ein Astronaut, der irgendwie vom Mond zurückgekommen ist. So das erste Mal, wenn er wieder auf der Erde landet, wieder der muss dann erstmal gehen lernen. So war das jetzt nach European Connect auch. Also ich bin ein paar Tage später das erste Mal hier in deinem Haus einen Berg hochgegangen, irgendwie so 10 Kilometer. Und dann am nächsten Tag den Muskelkater des Jahrhunderts gehabt. Also bis UTMB in 3 Wochen ist noch ein langer Weg. Dementsprechend wird aktuell ein bisschen weniger Fahrrad gefahren und mehr gelaufen oder versucht zu laufen.
Was, du machst es?
Naja, habe ich doch schon mal gesagt. Das ist kein Joke.
Nee, ich dachte, das ist einfach nur so ein Spruch.
Nein, nein.
Nee, das wusste.
In 3 okay. 3 Wochen UTMB in der Schweiz. Also ist jetzt nicht der Haupt-UTMB, weil der ist jetzt ja am Wochenende in Chamonix.
Ja, erklär mal kurz, was das ist.
Ultra Trail du Mont Blanc, das ist quasi die Hauptveranstaltung. Das ist so ähnlich wie die Ironman-Serie, gibt es da mittlerweile eine ganze Serie drum. Qualifier-Rennen, Trail Running. Genau, und du musst dich halt qualifizieren für das Rennen in Chamonix, was so das Hauptding ist. Aber das ist jetzt kein Thema. Also bei mir geht es jetzt darum, einfach teilzunehmen, eine geile Zeit mit meinem Bruder zu haben und den Timecut zu schaffen. Und jetzt warten 53 Kilometer und 3.500 Höhenmeter.
Okay, also was mit deinem Bruder, wie du gerade schon erwähnt hast, weil der ist ja auch bei manch, war der jetzt auch nicht auch dabei bei der Sache?
Der war, der war für ein paar Tage war der dabei. Wir hatten ja den Ineos Grenadier, wo der Loris den ganze 30 Tage mit unterwegs war als Videograf. Und da sind öfter mal dann noch Leute dazugestiegen, die Bock hatten, ein paar Tage mitzufahren. Mein Bruder war Dänemark und Deutschland Abschnitt ein Teil dabei. Genau.
Okay, nice. Okay, die, quasi die Frage, was als nächstes ansteht, ist damit ja auch schon beantwortet. Ja. Aber steht dieser da irgendwas auf dem Fahrrad an?
Ich sag mal so, eigentlich wäre nichts mehr geplant gewesen. Ich habe jetzt für mich einfach festgestellt, ich fühle mich sehr, sehr gut. Und die Info hat Lukas auch schon bekommen.
dass du dich gut fühlst?
Dass ich mich sehr gut fühle, ja. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, gerade mich selber so ein bisschen bremsen, weil wenn du sowas, also ich kann ja ganz, also blöd gesagt, aber das Jahr läuft halt sehr, sehr gut und dementsprechend schwebe ich so ein bisschen auf Wolke 7 und da musst du halt so ein bisschen aufpassen, dass du halt nicht den Boden unter den Füßen verlierst, also übermütig wirst, weil das ist so mein Badlands-Trauma. Also Badlands gewonnen, dann dachte ich mir direkt, okay, jetzt all in. Da muss ich jetzt gerade wieder so ein bisschen aufpassen. Tendenziell hätte ich aber schon Lust, dieses Jahr noch was zu machen, mit der Form noch irgendwie was anzustellen. Ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie es zeitlich passt, wie es finanziell passt und Co. Aber Bock hätte ich schon, ja. Und Form, glaube ich, auch. Wir schauen mal.
Okay.
Aber jetzt erstmal wandern gehen.
Ja, also ich gehe davon aus, dass danach so oder so auch mit den 3 Wochen Training Muskelkater vorhanden sein wird.
Ja.
Aber so ein Ding will ich auch nochmal machen. Also ich habe da auch echt Bock drauf. Also natürlich jetzt auch nicht unbedingt in den nächsten Jahren, wo ich noch versuche, auf dem Fahrrad schnell unterwegs zu sein. Also du bist auch schon unterwegs, aber anders
als ich. Komplett anders, ja.
Genau. Aber dann irgendwann so Christian Meyer-Style, also auch wenn ich sehr wahrscheinlich nicht so gut sein werde wie er, der das Ding ja auch schon gewonnen hat, das OG-Event quasi. Aber schon eine coole Sache, ne? Aber es ist halt auch so ein Trend jetzt gerade, ne? Also das merkt man
auch. Es ist wirklich original wie Gravelbiken, ne? Also du merkst es so, jeder, also auch hier im Odenwald, jeder rennt irgendwie gerade mit den Carbonstöcken durch die Gegend, jeder hat so einen Rucksack hinten auf dem Rücken auf. Aber es macht auch unfassbar viel Spaß und für mich ist das gerade so ein bisschen wie ein Hobby. Also ich würde mal behaupten, Radfahren ist halt bei mir nicht mehr so das Hobby, sondern es ist halt einfach in allen Lebenslagen irgendwie auch teilweise mein Beruf. Ich verdiene halt auch mein Geld damit und dann ist halt Trailrunning, ja, es ist halt wirklich eine richtige Abwechslung, ne? Es ist so, ich befasse mich im Moment mit Themen, wo ich beim Fahrradfahren halt gar nicht mehr drüber nachdenken will. Ich habe zum Beispiel die Tage einem Athleten von Schwalbe, einem Triathleten, so eine Sprachmitteilung geschickt, wo ich gesagt habe, so, ey, hier laufen, ne, zieht man da eigentlich eine Boxershorts unter die Hose? So, ich habe halt, du hast halt so gar keine Ahnung davon, ne? Und ich meine, so, das, ich meine, du bist schon in deinem Leben ein bisschen mehr wahrscheinlich gelaufen als ich, du wirst es wissen. Aber für mich ist halt alles, auch so Schuhe, komplett neu. Also ich habe dann irgendwann mal von Hoka so Trailrunning-Schuhe bekommen. Dachte mir so, ja krass, die Dinger laufen ja fast von alleine. Ne? Es macht unendlich viel Spaß, aber wie gesagt, das ist auch jetzt ein Projekt, das ist mehr so gegen den Timecut. Also da geht es jetzt nicht irgendwie darum, dass ich sage, so, ich muss jetzt hier irgendwie eine geile Zeit laufen oder ich muss irgendwie eine Platzierung laufen, sondern völlig losgelöst von den allem. Ich habe einfach Bock auf eine geile Zeit und es geht das erste Mal seit Jahren dann darum, einfach das Zeitlimit zu schaffen. Was ich, blöde gesagt, ich meine, du kennst es ja auch vom Radfahren, wann hast du dich das letzte Mal mit einem Timecut oder, keine Ahnung, so mit sowas wie, ich muss an der und der Verpflegung um die und die Uhrzeit sein, weil sonst werde ich aus dem Rennen, das kennt man ja so gar nicht mehr. Und dementsprechend ist es gerade halt auch so ein Gefühl von absoluter Freiheit, das so zu machen. Und das war von Anfang an auch für dieses Jahr so geplant, zu sagen, nach European Connect will ich genau das machen, einfach ein bisschen fit for fun und mich darauf vorzubereiten und einfach Spaß haben.
Okay, nice. Das Video dazu, der Film, wie auch immer, habt ihr da so ein Timeframe schon? Also weißt du, wann das ungefähr rauskommen soll? Wie habt ihr geplant, das Alter, ich hasse dieses Wort. Also zu verteilen, sichtbar zu machen.
Sharing. So einen groben Zeitraum weiß ich. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin nicht ganz so tief drin aktuell. Da kümmert sich Loris gerade sehr viel drum mit dem Paul. Die beiden machen das so ein bisschen, aber der grobe Zeitplan ist wahrscheinlich November, weil in meinen Augen macht es halt auch vorher keinen Sinn, weil noch haben wir halt irgendwie Hochsommer, wir haben irgendwie wahrscheinlich am Ende auch einen goldenen Herbst, wo kein Mensch sich irgendwie zu irgendwelchen Filmvorstellungen oder bei YouTube davor setzt. Von da an denke ich mal, wird es Richtung Herbst, Winter rumkommen. es ist auch vor allen Dingen verdammt viel Arbeit. Ne? Also ich bin jetzt überhaupt nicht so tief drin in dem ganzen Spiel, aber ich habe irgendwas von 5 Terabyte Videomaterial gehört. Das klingt für mich sehr, sehr viel. Ich glaube...
ja, hört sich auch viel an. Ja.
Ich glaube, irgendwann so mittendrin nach ein paar Tagen sagte Loris dann so, ah, die Anzahl an Speicherkapazität, die ich geplant hatte, reicht irgendwie nicht ansatzweise aus. Guck mal, was dazu sagen, der hat halt hochkant und quer gefilmt, für Social Media natürlich auch ein bisschen was, aber das ist halt extrem viel, was da gesichtet werden muss, es geht ja auch so ein bisschen um die Story, also es soll jetzt nicht so ein, die Reels, die wir auf YouTube und Instagram gemacht haben, die waren ja mehr so ein bisschen mit so einem witzigen Hintergrund, manchmal auch nicht ganz ernst gemeint, aber die Doku soll halt schon irgendwie auch einen anderen Hintergrund haben und ich habe es im letzten Jahr auch mit der Endless-Doku gemerkt, wie viel Arbeit da halt auch drin steckt. Und das will ich, also wir haben es letztes Jahr einfach auch überstürzt mit der Arbeit, viel zu schnell fertiggestellt, wo ich jetzt im Nachgang auch nicht mehr so happy mit bin. Und das dieses Mal denke ich mir einfach, hey, es ist gar keine Eile gerade und ich freue mich da auf ein cooles Projekt irgendwann im November.
Ja, da ist, ich meine, ich kenne das ja auch, Wir drehen ja so ein Video auch, also in 2 Tagen haben wir es ja meistens raus momentan, diese Formate, die wir da machen, aber die sind natürlich auch auf jeden Fall nicht, die sind gut produziert, aber jetzt nicht wie eine Doku. Aber das Thema, was du gerade meintest, mit dem, dass man nach ein paar Jahren nicht mehr zufrieden ist, weil man zu schnell rausgebracht hat, ist ja echt so ein Thema. Wenn natürlich jetzt auf deiner Seite von den Sponsoren her auch das Budget da ist oder eine Vereinbarung da ist, dass der Filmer dementsprechend auch mehr Zeit reinstecken kann, dann ist das auf jeden Fall auch, glaube ich, immer wert, nochmal das Ding liegen zu lassen und nochmal eine Schleife zu drehen, als zu früh rauszuhauen. Aber ganz oft, also meine eigene Erfahrung ist halt so echt budgetär immer so ein bisschen das Problem, ne? Weil ein Cutter, oder vielleicht sogar der Filmer selber, der ist ja nie, also ich glaube, da ist nie die Perfektion erreicht. Also ich glaube, bei der nächsten Schleife findet der immer noch mal wieder was. Und man kann so ein Ding immer noch weiter verfeinern, aber ich finde das an sich, die Produktion dahinter, auch mal ein mega interessantes Thema. Also Leute konsumieren das am Ende, aber wie viel Arbeit, Zeit und vor allem dann auch am Ende auch Geld dann dahinter steckt und sowas überhaupt auf die Beine zu stellen. Und das ist ja dann in unserem Fall ja trotzdem noch kleines Besteck, ne? Also da ist ja keine riesen Crew dabei, sondern es ist so 1-2-Mann-Projekte, die dann trotzdem sehr, sehr aufwendig sind und ja, ist schon krass. Also ich habe dann auch immer Respekt vor den Leuten, die das filmen, aber auch vor allem schneiden müssen,
ja.
Da die richtigen Zusammenhänge zu bekommen, die Musik, die Stimmung, alles.
Ja, vor allen Dingen, ich habe es ja dann abends auch in den Unterkünften manchmal so ein bisschen mitbekommen, wenn er dann, also ich meine, ich hatte den Vorteil, ich habe meinen Kram für den nächsten Tag vorbereitet, das war wie so eine, wie so ein Ablauf, den ich halt fest drinne hatte. Du kommst halt an, du gehst duschen, du isst und dann bereitest du den nächsten Tag vor und dann gehst du direkt ins Bett. Dann pennst du und am nächsten Tag stehst du auf, frühstückst und fährst weiter. In der Zeit muss der halt noch ein komplettes Reel fertig schneiden, Bildmaterial sichten, Bilder, also der muss ja auch die eigentlichen Bilder auch noch bearbeiten. Das heißt, der hat halt die halbe Nacht gearbeitet, während ich da halt seelenruhig geschlummert habe, wo ich dann nach ein paar Tagen auch schon festgestellt habe, so okay, der Gute ist schon gut am Limit. Noch krasser als ich eigentlich. Der war am Ende in Portugal genauso auf wie, oder noch mehr auf, als ich das am Ende irgendwie war. Von daher, ich habe da einen riesen Respekt vor. Und man muss ja auch dazu sagen, das ist, glaube ich, auch das, was viele Leute nicht sehen und du wirst es sicherlich auch schon festgestellt haben, du wirst es ja auch nie allen recht machen. Das heißt, irgendeiner kommt immer mit einem Negativkommentar, irgendeiner schreibt auch immer irgendeine Scheiße unter irgendwas drunter. Und das ist halt, glaube ich, auch das, was die Leute ganz oft vergessen, dass es ja im Grunde genommen Content ist, den die Leute kostenlos konsumieren können. Also ich meine, wir kommen für die, oder unsere Sponsoren kommen für diese Kosten auf. Aber das ist ja, wenn du das irgendwie bei Instagram oder YouTube hochlädst, ist das ja kostenloser Content für die Leute da draußen. Und ich finde, das sollte man halt auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wie du schon gesagt hast, dass da halt auch nicht das riesengroße Besteck aufgefahren ist. Weil alles, was da halt gedreht und zusammengeschnitten wurde, das liegt an einer Person. Und die hat halt in den Tagen 24 Stunden lang am Stück durchgearbeitet, mehr oder weniger. Plus ist noch 7500 Kilometer Auto gefahren.
Ja, also da will ich ja mittlerweile aber auch sagen, so ist meine Erfahrung, dass natürlich, sagen wir mal, 98% der Leute weiß es auch zu schätzen. Aber die 2% oder 1% hast du halt immer.
Ja.
Die sind dann meistens aber leider auch die lautesten. Und das sind die man sich am meisten zu Herzen nimmt. Aber ich glaube, das wissen mittlerweile auch Leute, ja, wie gesagt, Leute zu schätzen und ja, da können wir uns dann drauf freuen. Kannst du nochmal sagen, wann du das raushaust, dann würde ich das hier auch ankündigen wollen. Genau, was als nächstes ansteht, hast du ja im Prinzip eigentlich schon gesagt, aber wo sehen wir uns dann das nächste Mal? Also du hast ja schon jetzt durch dein Projekt in 3 Wochen, danach wirst du wahrscheinlich auch eine Woche lang nicht gehen können, gehe ich davon aus.
Das Problem ist, dass ich 1,5 Tage später in Nizza antanzen muss bei der Ironman-Weltmeisterschaft der Frauen.
Ja, antanzen wirst du da wahrscheinlich nicht.
Ja, yeah. Also die aktuelle...
Du willst anwesend sein, ja, aber antanzen...
Das Thema wird halt sein, dass Lucy Charles Barclay, die letztes Jahr auf Kona noch gewonnen hat, mir schon eine Nachricht geschrieben hat, dass sie ganz gerne eine Runde Radfahren wollen würde mit mir. Es könnte ein Problem geben, weil ich glaube, ich dann muskulär sicherlich noch zu gar nichts in der Lage sein werde. Nee, aber Spaß beiseite. Ich bin dann tatsächlich ein paar Tage in Nizza zur Weltmeisterschaft. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich es zur Gravel-DM schaffe. Ist natürlich so, dass die ganzen Hauptfavoriten natürlich alle Schwalbe fahren. Das heißt, es wäre schon sehr interessant, auch wenn ich das Rennen jetzt nicht so feiere. Dann eventuell Gravel-Weltmeisterschaft, das weiß ich aber auch noch nicht ganz genau. Mhm. Also ein paar Sachen kommen auf jeden Fall noch.
Okay, nice. Ja, wie erwähnt bei mir, oder du hast ja gerade schon gesagt, Deutsche, das wäre jetzt bei mir auch das nächste Rennen, finde ich, die es interessiert und dann halt eigentlich volle Fahrt voraus Richtung WM, auf die ich mich schon sehr freue.
Ich hab gestern von meinem Bruder gehört, beziehungsweise das dann auch irgendwie gesehen, wo er langgefahren ist. In Berlin scheint man ja auch mega gut graveln zu können. Der hat nämlich seit gestern jetzt ein Gravelbike. Von da an, ich glaube, ich müsste mal nach Berlin kommen zum Gravelfahren. Das wäre, glaube ich, auch mal eine Option.
Ja, wir haben jetzt am Wochenende eine Besenwagenausfahrt gemacht, eine Gravelausfahrt.
Hab ich gesehen,
hier.
Ja.
Und ja gut, wir sind durch Döberitzer Heide, also die jetzt hier zuhören und dabei waren, tut mir nochmal leid. Normalerweise ist es da nicht so sandig. Das habe ich an dem Tag mehrmals gesagt. Hat auch nicht dazu beigetragen, dass es weniger sandig wurde, aber nee, Berlin kann man schon, also im Norden raus und im Süden, ich glaube Norden raus ist sogar von den Strecken her mehr verfügbar als im Süden, aber wir haben halt bei uns den Grunewald, also schon nice. Geht auf jeden Fall, also ist viel, viel besser als man denkt.
Ja. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2009 und 2010, glaube ich, Tour de Berlin, da fährt man, glaube ich, auch den Norden raus, oder?
Ja, hauptsächlich.
Aber so von der Landschaft her war das so, oder ist in Erinnerung geblieben, okay, das ist, glaube ich, echt ganz cooler zum Gravelbike fahren. Also.
Ja, ist schon ganz cool. Ja, also ich glaube, wir erschließen hier auch immer mehr Wege, aber ich hatte im Norden auf jeden Fall schon 1-2 Mal so Kansas-Vibes, aber die positiven Kansas-Vibes. auch da gibt es ja ab und zu mal landschaftlich, wenn man die Nordstrecke von Kansas, also von Unbound, ist ja ab und zu auch visuell ganz spannend. Und da ist so ein paar so Vibes, also es war jetzt nicht negativ gemeint. Sonst ist Berlin dann schon noch spannender als Kansas.
Ja, ich muss dringend mal nach Berlin. Also das steht auf der To-Do-Liste. Genau.
Genau. Heute eine kurze Folge. Ich habe auch gar nicht mehr so viel weiter zu erzählen, um ehrlich zu sein, weil bei mir ist gar nicht so viel Spannendes passiert in letzter Zeit und jetzt noch wieder 2 Wochen trainieren, bis dann irgendwann die DM auf dem Plan steht. Ich würde euch gerne noch ein Rennen empfehlen, was am 29.09. stattfindet, und zwar das Celtic Race, auch bekannt als Dünsberg Bike Marathon. Kennst du den?
Ja, ich glaube, den habe ich sogar schon gewonnen, wenn ich es richtig weiß. Ja, ich glaube.
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube ja.
Ja. Okay. Genau, auf jeden Fall gibt es da jetzt auch natürlich eine Gravel-Runde. Also gibt es eine Gravel-Strecke, eine E-Bike-Strecke und eine Mountainbike-Strecke. Die Gravel-Runde ist zwar nur 37 Kilometer lang, aber trotzdem 56 Kilometer, also sehr anspruchsvoll. Aber wahrscheinlich für die Leute, die da aus der Gegend kommen, wo ist das? Wo ist Dünsberg?
Boah, ich,
das hört sich in das Süddeutschland an.
Nee. Ich hätte jetzt gesagt Richtung Pfälzerwald.
Okay, da google ich da.
Aber ich bin so viel von diesen deutschen Marathonrennen gefahren.
Ja, da gab es ja auch früher unzählige, ne?
Ja.
Dünsberg-Biebertal.
Das klingt jetzt wieder nach Hessen.
Dünsberg ist nördlich von Gießen. Liegt quasi zwischen Gießen und Marburg.
Wann ist das Rennen? Vielleicht. Im Oktober?
Am 29.09.
Dann bin ich tatsächlich, aber gewonnen habe ich nicht, glaube ich, war Dritter. Aber ja, ich weiß, welches Rennen das ist. Immer ziemlich gut besetzt. Ist ein spannender Kurs, ja.
Ja, genau, auf jeden Fall, wie gesagt, Gravel-Rennen, vielleicht für alle, die so gerade anfangen und mal so ein Einsteiger-Event machen wollen, das könnt ihr euch einfach mal anschauen unter Duensberg-Bike-Marathon.de und Duensberg schreibt man Duensberg -Bike-Marathon.de. Das war übrigens keine bezahlte Werbung, falls ihr euch wundert, sondern einfach nur eine Service-Information. Genau.
Was steht denn bei dir nach der WM an?
Boah, also ich hoffe EM, aber die EM dieses Jahr wird ja wieder ausgetragen von dem berühmten Pippo Pozzato, der die erste Gravel-WM ausgestattet hat, ausgerichtet hat, der dann wiederum aber niemanden bezahlt hat, der da im Orga gearbeitet hat, weshalb alle sauer waren und die UCI ihm die WM fürs nächste Jahr entzogen hat. Aber das UEC, also das Europäische Radverband, hat ihm halt den Zuschlag für die EM gegeben. Weder Strecke noch, also Datum steht fest, das ist eine Woche nach der WM, also Mitte Oktober. Weder Strecke noch, also Region weiß man ungefähr. Aber ja, es sind keine Informationen.
Aber hieß da. Es nicht mal, dass es quasi der WM-Kurs von letztem Jahr ist? Man munkelt.
Keine Ahnung. Okay. Man munkelt. Aber es ist schon nicht so geil, weil an dem gleichen Tag findet Rancho. Auch ja, Rancho Gravel statt, das letzte Rennen der Gravel Earth Series, wo alle, die in dieser Wertung gewertet werden wollen, wo es auch ordentlich Preise gibt, müssen dieses Rennen fahren. Das heißt, viele reine Gravel-FahrerInnen werden bei Rancho sein. Also Caro, wenn die EM ist, wird auch die EM fahren. Auch eine Jade wird die fahren. Ich werde die EM fahren, wenn sie ist. Wenn nicht, gehe ich wahrscheinlich auch zu Rancho. Also ich habe dieses Jahr so viel Pech, also ja, so viele Rennen liefen einfach nicht gut, dass ich halt so viele Radrennen wie möglich noch fahren möchte. Ja. Irgendwie, ja.
Okay.
Deswegen, genau, und danach irgendwie, weiß ich nicht, Urlaub, ich weiß es noch nicht, ich habe noch keinen Plan so richtig gemacht, was danach ansteht.
Falls du Bock auf irgendeine Challenge hast, ruf mal an.
Ja, du hast schon, du hast mich wegen Cape Epic, irgendwie, das wäre erst nächstes Jahr. Ich habe mich gar nicht getraut, weiter nachzufragen, weil ich Angst vor der Antwort habe. Aber was ist dein Plan mit Cape Epic?
Du, gar keinen Plan.
Hast du keinen?
Nee, letztes Jahr hatte Greipel hatte mich gefragt. Das ist aber dann irgendwie kurzfristig, mussten wir das absagen oder ist nicht zustande gekommen. Ja, Cape Epic ist halt bei mir so ein Ding, ich würde das halt schon gerne mal machen. Ich glaube, wir hatten ja letztes Jahr auch mal kurz drüber gesprochen, nachdem André sich nicht so 100% committen konnte dann mehr. ja, ich hätte schon generell absolut Bock drauf und ich könnte mir vorstellen, dass es ein Rennen ist, was mir auch ganz gut liegt. Aber klar, man muss natürlich auch früh genug wissen, um dafür zu trainieren beziehungsweise halt auch alles zu organisieren, weil ich glaube, das ist halt der größte Batzen Arbeit bei dem Teil. Ja, Bock hätte ich halt schon, aber es muss sich halt irgendwie auch ausgehen, weil es halt auch unfassbar teuer. Muss man dazu sagen.
Ja, genau das. Und ich weiß nicht, also ich habe irgendwie gerade noch so das Gefühl, dass so ein Rennen zu viel Commitment zu viel Commitment benötigt.
Ja, gut.
Und zu viel Energie wegzieht aus der Gravel-Saison. Also gerade mit meiner Saison dieses Jahr irgendwie so dann dieses Ding, dass man eigentlich die nächste Saison halt mit einem Bang irgendwie auch starten will.
Habe ich
eher so ein ungutes Gefühl.
Ja, ich glaube, dass man das auch realistisch natürlich betrachten muss. Also ich glaube, dass man sich, glaube ich, keine Hoffnung machen muss, da irgendwie gegen die Schurter. Nee,
das
oder,
auf jeden Fall nicht.
Genau, das ist, glaube ich, ziemlich außerhalb. Ich glaube, und da bin ich halt einfach mittlerweile so der Überzeugung, das sind halt so Sachen auch, die man einfach mal machen sollte, weil es, glaube ich, gut fürs Mindset sind, wenn man es gemacht hat. Einfach, weil es, glaube ich, auch so ein Once-in-a-Lifetime wahrscheinlich sein kann, außer du bist irgendwie Mountainbike-Profi und fährst da jedes Jahr. Und dass es dir halt auch einen ganz coolen Trainingsreiz nochmal setzen könnte, plus auch so einen mentalen Schwung gibt, wenn du eine geile Woche hast. Also ich nenne ja immer wieder ganz gern so dieses Anbauen, diese Anbauenwoche, wenn die Woche mit Leuten einfach cool ist, mit denen du da unterwegs bist, vielleicht noch ein erfolgreiches Ergebnis oder Erlebnis vom Rennen mitnehmen kannst. Ich glaube, dass sowas schon extrem helfen kann für eine komplette Saison. Aber klar, wie du schon sagst, man darf sich halt da nicht verheizen. Und das ist halt das Risiko, was ja auch schon viele gemacht haben, so im Nachgang. Aber ich glaube, dass man da einfach so ein bisschen ja, mit einem richtigen Mindset rangehen muss und nicht mit dem Irrglauben zu sagen, ja, wir fahren jetzt hier nicht nur Schutte um die Ohren. Ich glaube, das ist Bullshit.
Ja, genau, das sowieso nicht. Aber mein Problem ist eher immer so der Ehrgeiz, der dann ab einem gewissen Punkt Überhand nimmt und dann ist es auch egal, ob man Chance hat oder nicht, sondern man hängt sie halt voll rein und.
Ja, aber guck mal, das ist ja zum Beispiel der Vorteil, dass du dann ja auch, du bist ja immer nur so schnell wie der Schwächste in der Gruppe. Das ist halt ein Riesenvorteil bei so zwei Etappenrennen.
Aber ich will nicht warten.
Ja, es geht nicht mal unbedingt ums.
Das war ein Scherz.
Nein, es geht gar nicht mal ums Warten. Weil es wird auch, also siehst du ja auch mal die ganzen Paarungen, dass es immer irgendeinen mal am Tag erwischt, dem es nicht so gut geht, etc. Und das ist ja auch für, also warten würde ich es gar nicht bezeichnen, sondern eher so die Möglichkeit, du wirst halt eher wahrscheinlich gebremst, was dir wiederum helfen könnte. So, ich sag mal, oder andersrum die Frage, wenn du, wie hieß es, Gran Guanche, ne?
Ja, Gran Guanche.
Wenn du das im Zweierteam gefahren wärst, also jetzt vielleicht nicht mit einem, der da unbedingt 100% aus dem Metier kommt, sondern ich sag mit einem Gleichgesinnten, der auch jetzt nicht so tief in dem Metier drin ist, hätte es dich weniger zerstört oder mehr?
Ja, natürlich weniger, weil mehr Erholung und mehr Schlaf und so.
Ja, aber einfach dieser, auch A, der mentale Aspekt und du gehst ja viel, viel tiefer ans Limit, wenn du alleine fährst. So, und die zweite Person, die bremst dich dann ja eher, egal wie stark der ist, weil die sagt ja dann schon so, hey, jetzt macht es hier gerade mal keinen Sinn oder dies, das, jenes. So, ich glaube schon, dass das ein Riesenvorteil ist, wenn man zu zweit fährt. Aber gut, diese Diskussion kann man am Ende endlos lang führen und jeder Sportwissenschaftler wird dir wahrscheinlich was anderes erzählen. Aber ja.
Ja,
wir schauen mal. Aber wie gesagt, ja, Einladung ist raus, wenn du Bock auf eine geile Challenge irgendwann im Herbst oder so noch hast, irgendwie noch einmal durch Deutschland zu fahren zur Zugspitze, sag Bescheid. Dann komme ich nach Berlin hoch und dann fahren wir los.
Ja, ich würde dann immer bis zu dem Punkt warten, wo das Wetter richtig scheiße ist. Nee, aber das wäre tatsächlich so eine Sache. Also ich habe noch so eine andere Anfrage von jemandem, den ich kenne, der mich in die Toskana eingeladen hat, aber weil ich halt echt letzter gemerkt habe, dieses zu früh die Pause machen, in Anführungsstrichen, heißt auch immer dann wieder sehr früh anfangen. Und das hat mich letzten Winter so ein bisschen gekillt, dass ich halt echt schon zu früh dieses Gefühl hatte, richtig reingehen zu müssen. Und das war dann...
Hast du meinen Plan entlarvt?
Ja, das war dann schon lang. Und vielleicht macht man doch mal so eine Quer durch Deutschland Reloaded. Ey, da ist auch schon der Name.
Ist geil. Lass machen. Ich habe gesagt, ich muss nach Berlin, dann komme ich hoch und dann fahren wir zur Zugspitze. Da kannst du sogar am Ende, machst du es noch geiler, dann fährst du nach Garmisch-Partenkirchen und dann läufst du da hoch.
Ja, kann ich bei der Ankunft vorbeischauen? Das können wir, das halte ich sogar gerade für Wahrscheinlichkeit, dass wir nächstes Jahr Cape Epic fahren, um ehrlich zu sein. Und das sagt schon viel über Cape Epic aus, aber auch darüber, dass dieses quer durch Deutschland so unfinished Business ich schon auch gerne mal machen würde. Aber da können wir echt nochmal drüber reden, weil wäre schon nice. Aber das Ding ist auch, man hat immer so dann die Versuchung, macht man das jetzt irgendwie auch medial? Ich hätte da irgendwie Bock drauf, aber gleichzeitig auch so Bock drauf, es einfach nicht zu haben, sondern einfach nur Rad zu fahren.
Ja, das, ich habe da auch in diesen 30 Tagen viel drüber nachgedacht, weil ich meine, es sieht immer so einfach aus, so ja, du machst das jetzt 30 Tage, irgendwie haust jeden Tag ein Reel raus und dann ist am Ende die Frage, so was bleibt am Ende für dich selber hängen, beziehungsweise wie nah an der Realität wird da gerade das auch rübergebracht, was du tatsächlich tagtäglich erlebst, beziehungsweise fühlst. Mhm. Weil ich habe im Nachgang jetzt oft die Frage bekommen, so ja, sah ja alles super positiv aus, bis auf so ein, zwei Szenen, aber war es denn wirklich so? So jetzt bei dem Projekt kann ich sagen, ja, aber sowas von. Wenn ich mir zum Beispiel Endless, also den Film, den wir letztes Jahr gemacht haben, angucke, der ja generell auch ein bisschen mehr düster und in einer anderen Richtung unterwegs ist, da kann ich halt auch dazu sagen, ja, es war halt auch eine andere Lebensphase, die ein bisschen schwieriger war. Aber jetzt bei dem Projekt würde ich das jederzeit wieder so machen mit der Kamera, weil es einfach so extrem viel Spaß gemacht hat, der Austausch mit dem Videografen, mit dem Loris. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Manchmal ist es auch so cooler, mal Sachen für sich zu genießen, definitiv.
Ja, genau. Das ist halt auch immer so ein, an so einem Punkt bin ich jetzt auch gerade. Also ich will zum Beispiel im nächsten Jahr eigentlich auch viel mehr Content machen, es sollte noch viel mehr mitnehmen und auch eher so mehr Vlog-mäßig. Aber wie viel zeigst du denn? Wie sehr nimmst du die dann wirklich mit? Ne? Und was du gerade selber meinst, was machst du eigentlich noch für dich selbst? Mhm. Und muss alles in der Öffentlichkeit stattfinden? Gleichzeitig sind wir natürlich auch Athleten, die von Leuten bezahlt werden, weil wir Geschichten erzählen, jeder irgendwie auf seine eigene Art und Weise. Und deshalb ist manchmal schwierig, das zu mixen. Also den Spaß, den es natürlich auch macht, so Sachen zu produzieren und rauszubringen. Aber ja, dieses einfach nur für sich selber was machen, ist, glaube ich, manchmal auch ganz cool.
Ja, und ich kann für mich mittlerweile so auch im Laufe der Zeit halt, habe ich für mich festgestellt, dass es cool ist, wenn du irgendwas gewinnst, so wie Badlands oder wie Unbound. Aber jetzt mittlerweile muss ich einfach für mich sagen, dass es noch viel, viel geiler ist, wenn du halt Leute inspirierst oder dir Leute auch die Rückmeldung geben, so zu sagen, hey, boah, ich habe mir wegen, also da war jetzt bei diesen 30 Tagen war ein junger Bursche, der sich von seinem Ausbildungsgehalt ein Fahrrad gekauft hat. So, und das dann so zu hören, so, hey, ich habe Badlands geguckt und das hat mich so inspiriert, und das ist natürlich irgendwie ein riesengroßes Lob. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Bruder sehe, der jahrelang nur ins Gym gelaufen ist und nie irgendwie mit Laufen oder Fahrradfahren was am Hut hatte, der jetzt mir heute Morgen eine Nachricht geschrieben hat, weil er das Gravelbike von mir bekommen hat, zu sagen, so, hey, das ist das Geilste, was ich jetzt hier machen kann. Vielen, vielen Dank. Es macht so viel Spaß vielen Dank für die Inspiration. Das ist halt das Beste, was halt passieren kann im Nachgang. Nicht nur für dich selber, sondern halt auch im Grunde für deine Sponsoren, auch wenn sie es doof anhört. Aber das finde ich zum Beispiel mittlerweile auch extrem wichtig, in dem Bereich irgendwie unterwegs zu sein. Fall. Und ich meine, ich hatte es dir auch geschrieben, als ich da am Col del Finestre stand, dass ich angesprochen wurde von Leuten, die deinen Podcast hören und gesagt haben, ey, wir hören hier den Paul Voss Podcast und wir kennen dich von dort und boah, wir sind riesengroße Paul Voss Fans. Du stehst mitten in Italien und denkst so, ja, okay, krass, völlig surreal gerade. Aber das zeigt halt auch, was man für eine Reichweite hat und dass man halt wirklich die Leute halt auch erreicht mit dem, was man macht, beziehungsweise auch berührt und inspiriert. Und das finde ich super wichtig.
Ja, ist auch wichtig und ist mir auch bewusst. Genau, ist halt dann da die Balance finden. Aber da können wir echt nochmal drüber quatschen.
Also wenn du in Deutschland Reloaded machst, sag Bescheid.
Ja, also ich glaube alleine hatte ich auch gar keinen.
Nee, alleine ist sowas kacke. Also was heißt kacke? Ich meine, ich bin jetzt ja auch alleine, halbwegs alleine gefahren. Aber es ist halt immer viel, viel besser, wenn du sowas halt mit jemandem zusammen erleben kannst und so Erfahrungen mit jemandem teilen kannst. Also kann ich eben nur empfehlen, mach sowas zu zweit.
Ja, und vor allen Dingen finde ich manchmal auch ganz geil, so man ist ja am Ende auch mal Rennfahrer und man kommt da so ein bisschen dieses manchmal auch so Schnellfahren, Ballern rein, das natürlich auch dann zu zweit macht sowas auch noch mal mehr Bock. Absolut. Aber ja, das falls es soweit sein sollte, wir machen das, halte ich euch natürlich hier auf einem Laufenden. aber erstmal stehen noch paar wichtige Radrennen an. Bei dir ein wichtiger Lauf, auch wenn es nicht um Sieg geht, aber sturzfrei durchkommen, verletzungsfrei, damit du zwei Tage später der Ironman-Weltmeisterin dann auch Radfahren gehen kannst in Nizza. Genau. Von daher, vielen Dank für die Zeit. Mal wieder.
Vielen Dank dir.
Und ihr hört mich in zwei Wochen wieder, den Sepp sehr wahrscheinlich dieses Jahr irgendwann auch nochmal, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ist so eine Quote von 4 bis 5 Folgen, dann erscheint er mal wieder. Genau. Und bis dahin alles Gute.
Ciao.
Ciao.